Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Parteienlandschaft in Großbritannien ist im Umbruch. Die regierende Labour-Partei liegt in Umfragen nur noch auf Platz 3 und auch bei den Tories gibt es massive Probleme. Die Konservativen haben aktuell auch mit einer innerparteilichen Auseinandersetzung zu kämpfen. Über das politische Erdbeben spreche ich darum jetzt mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Sabine Beppler-Spahl. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Beppler-Spahl, die Tories sind derzeit Oppositionsführer. An der Parteispitze hat es nun ja eine überraschende Wendung gegeben, kann man sagen. Was ist da passiert?
Naja, vor 2 Tagen ist Robert Jendrick ausgetreten aus der Partei, beziehungsweise bevor er ausgetreten ist, ist er suspendiert worden von der Parteivorsitzenden Kimmy Badenoch und ist dann am gleichen Tag noch zu Reform UK übergetreten, zu der Partei von Nigel Farage. Ich meine, wir hatten viele Übertritte aus der Tory-Partei in den letzten Jahren. Es ist ein Riesenproblem für die Partei, aber Robert Jendrick ist jetzt nicht irgendjemand, sondern er war der Kandidat, der die Partei führen sollte vor einigen Jahren, der in einer Kampfabstimmung mit Kimmy Badenoch damals eingetreten ist. Er war Senior Minister, er hatte also hohe Ministerien noch in der alten Regierung inne. Er war Schattenjustizminister. Man muss sich das ungefähr so vorstellen als Parallele, wie wenn jetzt Jens Spahn ankündigen würde, er geht zur AfD. Also so ungefähr ist dieses Erdbeben. Es zeigt eigentlich einmal mehr, wie Sie ja gesagt haben, die Aushöhlung dieser uralten konservativen Partei in England. Man darf nicht vergessen, es ist die älteste Partei der Welt faktisch, 1813 gegründet. Die Wurzeln gehen noch bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und das ist einfach ein Riesenerdbeben. Das heißt, dieses alte System, Zwei-Parteien-Landschaft, ist komplett erschüttert in England. Alles dreht sich so ein bisschen um diese neue Reform-UK-Partei, die so ein bisschen die Sonne-Firmament ist, an der sich alle orientieren müssen. Und das hat es nochmal wieder deutlich gemacht.
Wie hat sich Robert Jendrick denn selbst geäußert? Also warum war er mit seiner Partei nicht mehr zufrieden und warum zieht es ihn in neue Gewässer?
Ja gut, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, was natürlich immer passiert, wenn jemand, der so tief in einer Partei drinsteckte und er hat auch eine sehr, sagen wir mal, liberal-konservative Geschichte. Er war eigentlich ursprünglich mal ein Unterstützer von David Cameron, der sehr verachtete David Cameron, der ja Premierminister noch vor der Brexit-Abstimmung war. Dann heißt es, so ein Mann tritt jetzt aus mit großem Brimborium, macht er das nur aus Karrieregründen, das sagen die einen. Die anderen sagen, nein, nein, er hat sich tatsächlich verändert, er hat in den letzten Jahren sich öfters geäußert. Es ist unterdessen rausgekommen, dass er das schon seit September wohl plant. Er selber sagt, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass die Tory-Partei sich nicht mehr ändern wird, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennt, dass sie keine Partei mehr ist, der die Menschen vertrauen können, was natürlich stimmt, das hat man ja bei den letzten Wahlen gesehen, und dass die maßgeblichen Stimmen in der Tory-Partei, zu der er allerdings selber auch gehörte, einfach nicht in der Lage sind, das Ruder umzureißen und eine wirklich neue Politik anzubieten, eine Politik, die das aufgreift, was die meisten Menschen von dieser Partei verlangen. Und er hat dann also gesagt, er möchte die Rechte wieder vereinen. Die Tory-Partei würde die Rechte zersplittern. Und um diese Rechte zu vereinen, ist er eben jetzt rübergewechselt zu Nigel Farage.
In den aktuellen Umfragen liegt Reform UK von Nigel Farage bei rund 30%, Tories und Labour bei unter 20. Was macht denn Reform UK richtig, beziehungsweise die anderen falsch?
Ursprünglich war es natürlich so, dass es die absolute Schwäche der anderen Parteien ist, die diese neue Partei so stark gemacht hat. Also die tiefe, tiefe Enttäuschung nach der langen, langen Tory-Herrschaft, die dann auch nicht mal Dinge wie die Umsetzung des Brexits richtig hinbekommen hat und so weiter und so fort, sich innerlich total zerstritten war. Bei den letzten Wahlen hat ja Labour gewonnen. Das wurde dann gesagt, die hatte große neue Aufstieg der alten Labour-Partei, was natürlich vollkommener Quatsch war. Also Labour liegt noch hinter den Tories. Keir Starmer ist der unbeliebteste Premier, den es überhaupt jemals in England gegeben hat. Seine Zustimmungswerte liegen ungefähr bei 18%. Also es geht gar nicht mehr schlechter. Reform UK spricht ganz einfach die Themen glaubhaft an, die die Leute beschäftigen. Das heißt, die illegale Immigration, den Niedergang der Wirtschaft, die Abschwächung der Schulbildung, also alle möglichen Themen, die den Leuten wirklich auf den Nägeln brennen. Und sie stellen unterdessen für viele Menschen einfach eine glaubhafte Opposition dar. Also eine Opposition, ohne die die großen Missstände, wie viele Leute es sehen, einfach nicht angesprochen würden. Und man weiß auch, Nigel Farage hat ja von Anfang an eine wichtige Rolle auch bei dem Brexit gespielt. Eine Sache, die das Establishment, auch das politische Establishment, außer ein paar in der Tory-Partei und der Labour-Partei nie so richtig anfreunden konnten, wo die Parteien sich wirklich sehr stark gespalten haben. Da gibt es zum Beispiel bei Reform UK überhaupt keine Debatte. Das heißt, sie sagen, sie möchten England auf diesen unabhängigen Weg weiterführen. Sie möchten die Chancen, die dieser Ausstieg aus der EU ihnen geboten hat, die die anderen Parteien ihrer Meinung nach nicht ausreichend ausgenutzt haben, das möchte Reform UK alles angehen. Ja, und sie stellen unterdessen für viele Leute einfach eine glaubhafte Alternative und eine Partei, die eine gute Politik macht, dar.
Sie haben gerade schon von den niedrigen Beliebtheitswerten von Premier Keir Starmer gesprochen. Wie wird denn die aktuelle Regierung in der Bevölkerung grundsätzlich wahrgenommen? Was tuschelt man?
Boah, man tuschelt gar nicht mehr, man sagt das schon offen, ne? Dass Keir Starmer hat einfach überhaupt keinen Respekt mehr bei den Leuten. Er ist jemand, der gilt als unglaublicher Wendehals. Zum Beispiel das Budget letztes Jahr ist eine Sache, wo er gesagt hat, wir brauchen Kürzungen, wir möchten Steuern erhöhen. Dann ging es eben wieder rückwärts, weil es solche großen Proteste gegeben hat. Dann hat er die leidliche Sache mit den Bauern angefangen, seine Regierung zumindest, die gesagt hat, sie wollen eine Erbschaftssteuer für Höfe. Da gab es dann die Bauernproteste, dann hat man wieder einen Rückzug gemacht. Dann hat man gesagt, das war ja eines seiner großen Versprechen, dass man die illegale Immigration, und in England geht es vor allen Dingen in der Debatte eben um diese illegale Immigration, obwohl das nicht der größte Teil der Migration ist, aber es ist doch ein wichtiger Teil, die Boote, die sogenannten Small Boats, die über den Kanal kommen. Die hat er versprochen, wird er zurückdrängen. Stattdessen sind jetzt die Zahlen raus, dass im Jahr 2025 diese Migration nochmal wieder zugenommen hat, bei über 42.000, liegt 13% höher als das Jahr davor. Er ist einfach auch ein glückloser Kandidat. Er ist ein Technokrat, der nicht mal die technokratische Politik unter Kontrolle bekommt. Das ist das, was die Leute sagen. Er ist weder politisch charismatisch, er hat keine Vision. Aber selbst das, was er als Technokrat verspricht, das schafft er nicht. Ein Beispiel, er hat jetzt so ähnlich wie übrigens auch unser Bundeskanzler Merz so um Weihnachten rum gesagt, er möchte sich jetzt ganz mal auf die Innenpolitik konzentrieren, nachdem er auch so ein bisschen versucht hat, seinen Ruf mit der Außenpolitik aufzupolieren, eine Annäherung an die EU, was ihm auch viele sehr übel nehmen übrigens. Und dann sagt er das, kündigt das groß an und in dem Moment spricht dann das Ganze in außenpolitischen Krisen auf, ne? Diese Iran-Geschichte, die Trump-Fragen. Er ist einfach ein Kandidat, der einfach als glücklos, als nicht durchsetzungsfähig, als visionslos angesehen wird.
Also Kritik an ihm auf allen Ebenen. Für Aufsehen, da sorgte vor wenigen Tagen auch eine ganz bestimmte Entscheidung, nämlich die der britischen Regierung, der konservativen Bloggerin Eva Vladinger-Broek die Einreiseerlaubnis zu entziehen. Mit welcher Begründung geschah dies?
Sie hat das ja auch gepostet. Sie ist ja eine bekannte Person auf der identitären Rechten. Sie hat dieses ETA, was alle Europäer brauchen, benötigen, dieses Electronic Travel Authorization, das hatte sie bekommen. Sie war ja im September auch in England, wo sie bei der Demonstration von Tommy Robinson gesprochen hat. Dieses ETA ist ihr jetzt also entzogen worden. 3 Tage vorher hatte sie ein recht unflätiges Post wohl bei X gepostet über Starmer, wo sie ihn als bösartigen, verachtungswürdigen Mann bezeichnet hat. Also viele Leute sagen, das hat auch was damit zu tun. Also es sind 3 Dinge, die man ansprechen kann, die in der Kritik stehen. Das erste ist der Hinweis, egal was man von dieser Frau hält, dass es zeigt, dass die Regierung in manchen Fällen eben doch die Grenzen scheinbar kontrolliert. Das heißt, die Leute sagen, Moment mal, wir haben hier 42.000 illegale Migranten, unter denen zumindest ein Teil kriminell ist, die dann auch in Hotels untergebracht werden. Es hat ja auch große Proteste letztes Jahr gegeben. Und dann heißt es, oh je, wir können nichts dagegen machen. Es ist einfach ein Problem, an dem arbeiten wir schon seit vielen Jahren. Und dann kommt eben diese Frau. Die Einreiseverweigerung wurde damit begründet, dass es hieß, not conducive to public good, also nicht förderlich für das öffentliche Wohl sei ihre Einreise. Und die Leute sagen, Moment mal, was für eine Bedrohung stellt denn diese Frau dar? Der zweite Kritikpunkt ist natürlich, dass man sich fragt, was für Prioritäten hat eigentlich diese Regierungsdame, dass sie dieser Frau die Einreise entzieht oder versagt. die Einreisegenehmigung erzieht. Aber es einen anderen Skandal jetzt gerade vor ein paar Wochen gegeben hat im Dezember, als ein Ägypter mit britischer Staatsbürgerschaft, der mehrere Jahre in Ägypten im Gefängnis war, sein Name ist Ala Abdel El Fattah, nach England einreisen durfte. Der war sicherlich ungerechtfertigterweise in Ägypten im Gefängnis, wurde im September dann nach großen Kampagnen auch in England entlassen, hat 2021 erst die englische Staatsbürgerschaft wohl noch im Gefängnis bekommen von der britischen Regierung, war von September bis Dezember in Ägypten, ist im Dezember eingereist in England, wurde dann groß begrüßt auch, also zumindest verbal von Keir Starmer, der gesagt hat, er freut sich, dass Abdel El Fattah jetzt endlich wieder bei uns ist. Und dann stellte sich aber raus, dass dieser Mann also alles andere als ein unbeschriebenes Blatt und harmloser Kämpfer für die Freiheit ist, sondern da tauchten dann Tweets von ihm auf, die er vor einigen Jahren gepostet hatte, wo er gesagt hat, man sollte Zionisten töten, die britische Polizei gehört ermordet, er hat sich auch als Rassist bezeichnet, weil er Weiße nicht mag und so weiter. Also es tauchten dann ein Tweet nach dem anderen auf und die Leute dann gesagt haben, wie kann es sein? Ich meine, dass er im Gefängnis war, war schlecht, aber warum ist er nicht in Ägypten geblieben? Er ist ja freigelassen worden, der Mann hat eigentlich hier nichts zu suchen. Der Punkt ist einfach, wo liegen die Prioritäten dieser Regierung? Es war eine peinliche Sache auch wieder für Keir Starmer, er hat sich entschuldigt, kann aber keinen Rückzieher mehr machen. Naja, und der dritte Kritikpunkt ist natürlich auch, dass man sagt, es geht vor allen Dingen darum, dass sie nicht sprechen soll bei den Demonstrationen von Tommy Robinson. Der hat eine weitere Demonstration geplant im Mai. Im Mai sind zwei größere wichtige Wahlen in England, nämlich die Wahl in Wales und in Schottland. Und es ist offensichtlich auch, dass man fürchtet, dass sie dort spricht. Und dann heißt das, wieso überlässt unsere Regierung es nicht uns und den Wählern in England, ihre Meinung zu bilden? Wir haben das Recht, als Bürger alle zu hören. Wir können uns doch selber dann aussuchen, ob wir das annehmen, was sie sagt, oder nicht annehmen. Es ist einfach wieder ein Beispiel der Einschränkung des Autoritarismus einer Regierung, die meint, sie wüsste es besser als die Bevölkerung selber.
Was den Fall Frau Vladingerbrück angeht, so ist das ja durchaus auch als Eingriff in die Presse- oder Meinungsfreiheit zu bewerten. Nun ist Großbritannien in Europa ohnehin eines der führenden Länder, was Zensur oder Überwachung durch die Regierung angeht. Wohin bewegt sich das Land bei dem Thema aktuell?
Ja, da gibt es immer ganz interessante Streitigkeiten, auch zwischen mir und meinen britischen Freunden und Partnern, welches Land schlimmer ist, ob Deutschland schlimmer ist oder Großbritannien schlimmer ist. Also für uns sieht es oft so aus, dass England ganz besonders schlimm ist, weil wir da auch immer die Berichte sehen von Leuten, die dann Besuch von der Polizei bekommen wegen irgendwelcher Tweets, die sie gepostet haben. Die Engländer sagen, Deutschland ist trotzdem noch viel schlimmer, weil hier es einfach auch gesetzlich viel besser verankert ist, die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch zum Beispiel Paragraph 188 Strafgesetzbuch und so weiter. In England gibt es eben diese Verwarnungen. Tja, es ist eigentlich, kann man sagen, ein bisschen am Scheideweg. England hat ja auch die Free Speech Union zum Beispiel, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, die sehr, sehr erfolgreich in England ist, die immer wieder Verstöße gegen die freie Meinungsäußerung öffentlich macht. England hat eine sehr große Bewegung gegen Verstöße der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Also Regierungen, die das versuchen durchzusetzen, kommen in der Regel nicht gut an. Und das sieht man ja auch an Keir Starmer. Das ist auch ein Kritikpunkt an ihm. Es ist einfach ein Kampf. Es ist einfach ein, man kann fast sagen, ja schon ein jahrhundertalter Kampf. Und immer wieder ist die Frage, welche Seite setzt sich durch? Kurzer Satz noch, Eva Vladingerbrück war ja in England eigentlich überhaupt nicht bekannt. Kaum jemand kannte sie, außer eben in dieser Szene. Und natürlich wird jetzt auch bemerkt, dass dieser Fall sie über Nacht doch sehr viel bekannter gemacht hat. Was auch diese Zweischneidigkeit dieser Zensur zeigt und eben auch die Probleme zeigt, die die Regierung hat, wenn sie solche Maßnahmen versucht durchzusetzen.
Sagt unsere Großbritannien-Korrespondentin Sabine Bepler-Spahl. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke auch.